Ihr Lieben, Last-Minute-Reisen waren in diesem Sommer nur schwer zu bekommen. Unheimlich viele Leute wollten nach dem langen Winter in den Süden fliegen. Bei eBay in letzter Minute ein Schnäppchen zu ergattern, geht da schon erheblich leichter. Es gibt sogar Leute, die lieben diesen Nervenkitzel, wenn sie in letzter Sekunde bieten. Last-Minute, das kann aber auch noch etwas anderes bedeuten. Mancher kennt das vom Flughafen. Letzter Aufruf für Flug 479 nach London. Damit wird den zögerlichen Passagieren, die ein Ticket haben, in letzter Minute nochmal Beine gemacht. Last Minute heißt, verlier jetzt keine Zeit mehr, sonst verpasst du deinen Flug, sonst musst du hierbleiben. Das letzte der 7 Sendschreiben, das wir uns heute angucken, ist auch so ein Last-Minute-Angebot. Jesus sagt, greif zu. Nutz deine letzte Chance, bevor es zu spät ist. Ich stehe schon vor deiner Tür und klopfe an. Allerdings geht es bei Jesus nicht um irgendein billiges Schnäppchen, dafür redet er viel zu ernst. Ihm ist die Sache sehr ernst, ihm bist du viel zu wichtig. Denn schließlich geht es hier um dein Leben und um nichts weniger. Ich finde, das, was wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, ist ein ganz erstaunlicher Brief, den Jesus hier an seine Gemeinde in Laodicea schreibt. Der Brief steckt so voller Liebe, aber auch so voller Härte. Denn wann hat dir schon mal jemand gesagt, dass ihm schlecht wird, wenn er dich sieht? So schlimm findet Jesus, wie sich einige in Laodicea verhalten. Gleichzeitig ist aber auch zu spüren, wie Jesus um jeden in seiner Gemeinde ringt. Er streckt allen liebend seine Hände entgegen. Ganz behutsam sagt er wie ein Arzt, ich rate dir. Oder ganz zärtlich, ich klopfe an. Mitten in diesem Brief nennt Jesus das Motiv, das ihn antreibt, so zu reden. Er sagt in Vers 19, alle, die ich liebe, erziehe ich mit Strenge. Darum erstens, lass dich in Liebe zurechtweisen. Wenn du auf falsche Wege geraten bist, zieht Jesus dich mit allen Mitteln zurück an sein Herz. Wenn du ihn aus den Augen verloren hast, lockt Jesus dich zurück in seine Nähe. Jesus hat nämlich zu viel in dich investiert, als dass er dich einfach gehen lassen würde. Er hat am Kreuz ganz viel für dich bezahlt, deswegen bist du ihm nicht egal. Er will den Himmel einfach nicht ohne dich verbringen. Die Weltenuhr tickt unaufhörlich. Der Vater im Himmel hat ein Datum festgesetzt, an dem es plötzlich heißt Schluss, aus, Ende. Und Jesus ist unruhig. Die, die sich haben retten lassen, könnten vielleicht am Ende nicht dabei sein. Deswegen wählt Jesus diese harten Worte hier. Nur Liebe treibt ihn dazu an, nur Sehnsucht und Sorge um dich. Was meinst du? Hast du Jesus denn Anlass zur Sorge gegeben? Immerhin sitzt du hier heute im Gottesdienst. Und wie würdest du deine Beziehung zu Jesus im Moment beschreiben? Bist du noch Feuer und Flamme für ihn? Oder hat sich das zwischen euch eher abgekühlt? Es ist ja völlig normal, dass die Temperatur in Beziehungen manchmal schwankt. Niemand von uns schafft es, ständig für einen anderen zu brennen. Die Frage ist allerdings, ob wir ihn wenigstens von Herzen lieben wollen. Bei den Christen in Laodicea war davon nichts mehr zu spüren. Sie sagten, wir sind reich und gut versorgt, uns fehlt nichts. Jesus, wir brauchen dich nicht. Laodicea wurde im 3. Jahrhundert vor Christus von Antiochus II. Gegründet und nach seiner Gemahlin Laodike benannt. Die Stadt lag knapp 70 Kilometer von Philadelphia und etwa 160 Kilometer von Ephesus entfernt. Sie gehört zu einer Gruppe von 3 Städten im Tal des Flusses Lykos. Diese Städte lagen in Sichtweite zueinander. Die beiden Nachbarstädte hießen Hierapolis und Kolossä. Der Kolosserbrief war auch an die Gemeinde in Laodicea gerichtet, denn Paulus schreibt an die Kolosser, wenn dieser Brief hier bei euch vorgelesen worden ist, dann schickt ihn doch auch nach Laodicea, damit er dort verlesen wird. Und lest auch den Brief, den ich nach Laodicea geschrieben habe. Dieser Brief ist uns leider im Neuen Testament nicht enthalten. Laodicea war eine sehr reiche Stadt. Sie lag am Schnittpunkt mehrerer Handelsstraßen, darum galt sie sozusagen als Klein-Frankfurt. ein gern aufgesuchtes Bankenzentrum. Außerdem beherbergte sie eine anerkannte ärztliche Akademie. In dieser Stadt galt man etwas, wenn man viel Geld hatte oder zumindest so tat. Und wenn man auf dem neuesten Stand der Wissenschaft war oder sich zumindest dafür hielt, dann war man ziemlich angesehen bei seinen Mitbürgern. Ich finde das interessant, dass dies ja auch die Dinge sind, die bis heute uns Menschen in ihren Bann ziehen: Reichtum und Weisheit. Der Mensch hat sich seitdem kaum verändert. Beides zeigen auch wir heute gerne. Durch beides meinen wir glänzen zu können. Beides wird in der Öffentlichkeit bewundert. Im Jahr 60 nach Christus wurde Laodicea zum zweiten Mal vollständig von einem Erdbeben zerstört. Doch man hatte genug Geld und Reserven in der Stadt, um die Stadt in kurzer Zeit wieder ganz alleine aufzubauen. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus berichtet, Laodicea entstand aus eigener Kraft und ohne die Hilfe Roms neu aus den Ruinen. Der Herzschlag dieser Stadt hat offensichtlich auf die Gemeinde abgefärbt. Durch Epaphras, ein Mitarbeiter des Paulus, waren Menschen in Laodicea zum Glauben gekommen. Aber sie lebten inzwischen auch nach dem Motto, ein bisschen reich sein, ein bisschen schlauer sein als andere und ein bisschen Christ sein, das reicht aus. Diesem Lebensmotto stellt sich Jesus entgegen, indem er seinem Jünger Johannes schreibt, schreibe an den Botschafter der Gemeinde in Laodicea. Diese Botschaft kommt von dem, der Amen heißt. Er ist der wahrhaftige und treue Zeuge, der vor allem da war, was Gott geschaffen hat. Jesus stellt sich seiner Gemeinde als das Amen vor. Damit ist nicht gemeint, dass Jesus immer das letzte Wort haben muss. Es geht ihm darum, dass er das wahre Wort spricht. Amen bedeutet, so ist es. So ist es wahrhaftig. In den Evangelien beendet Jesus seine Predigten daher auch nicht nur mit einem Amen, er eröffnet sie damit. Er sagt, Amen, ich versichere euch, oder wahrlich, ich sage euch. Jesus tritt also als Wahrheit in Person vor seine scheinheilige Gemeinde in Laodicea. Er will, dass sie endlich der Wahrheit ins Auge sehen. Und er bietet dazu als Schöpfer Gott auch jede Hilfe an. Als er zum ersten Mal Amen sagte, da schuf Jesus die Welt aus dem Nichts. Und jetzt sagt Jesus, ich kenne euer Tun. Ich weiß, dass ihr weder warm noch kalt seid, wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Bei den anderen 6 Gemeinden der Sendschreiben hat Jesus immer auch etwas zum Loben gefunden. Hier bei der letzten Gemeinde gibt es gar nichts mehr zu loben. In Laodicea gibt es noch nicht mal mehr einen heiligen Rest wie in Sardes, der noch was herausreißen könnte. Die Gemeinde erfährt deswegen die härteste Kritik von allen. Jesus findet diese Gemeinde tatsächlich zum Kotzen. Ein laues Christentum in einer reichen Stadt, angepasst, abgeschlafft, unattraktiv und leblos. Er wird sie aus seinem Mund ausspucken, wenn sie sich nicht verändert. Laodicea ist die Gemeinde des goldenen Mittelwegs, wohltemperiert, es gibt keine Extreme. Es gibt keine Auseinandersetzung, weder mit dem Staat noch in den eigenen Reihen. Es gibt weder Fanatiker noch Klickenwirtschaft. Es geht alles wohlgeordnet und gesittet zu. Keiner steht beim Singen auf, keiner hebt beim Beten die Hände, keiner gibt ein Widerwort, keiner diskutiert über die Bibel. Doch die Ruhe in der Gemeinde ist eine Grabesstille. Denn nicht nur Jesus, auch der Satan weiß um den geistlichen Tiefstand der Gemeinde. Darum lässt er sie vollständig in Ruhe. Wir lesen hier nichts von Verführung und wir hören auch nichts von Verfolgung. Stattdessen ruft Jesus, oh, wenn du doch weder kalt oder heiß wärst, aber bitte nicht lauwarm. Mit lauwarmem Wasser kannten sich die Leute in Laodicea aus. Das Wasser der Stadt stammte aus den heißen Quellen in Hierapolis. Dort war das Wasser sogar heilsam. Es floss über Felsenterrassen hinab nach Laodicea. Und 14 Kilometer später schmeckte es dort nur noch fad und abgestanden. Ich habe selbst schon in diesen heißen Quellen in Hierapolis gebadet. Es war herrlich. Aber lauwarmes Wasser zu trinken, das mag ich auch nicht. Jesus scheint es ähnlich zu gehen. Und wenn er unsere geistliche Temperatur misst, dann schmeckt es ihm nicht, wenn wir lau und abgestanden sind. Deswegen schreibt Paulus, löscht das Feuer des Heiligen Geistes nicht aus. Seid brennend im Geist und stets bereit im Dienst für den Herrn. Wenn wir das ernst nehmen, dann gibt es doch nur eine Möglichkeit, als Christ zu leben. Ganz oder gar nicht. Feuer und Flamme für Jesus, voller Hingabe und Begeisterung. Nun müssen wir aber ehrlicherweise zwei Dinge zugeben. Erstens, wir sind nicht immer gleich von Jesus begeistert. Und zweitens, wir können auch unseren Glauben nicht immer am Siedepunkt leben. Es gibt ja tatsächlich auch christliche Extremisten und Fanatiker. Darum geht es Jesus also hier sicher nicht. Er weiß, dass wir unsere Grenzen als Menschen haben. Nachdem er mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung war, ging es wieder zurück ins Tal des Glaubens. Aber Jesus wünscht sich zumindest, dass die Sehnsucht nach ihm in uns brennt. Er will, dass wir Erfahrung im Glauben sammeln wollen. Aber das können wir nur, wenn wir uns auch auf die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder einlassen. Stattdessen sind auch wir oft genauso genügsam in unserem Christsein wie die Leute in Laodicea. Und wir löschen damit das Feuer des Heiligen Geistes aus. Mit unserem lauwarmen Wasser lassen wir den Heiligen Geist nicht zur Geltung kommen. Wir bitten Jesus auch viel zu selten, weil wir denken, dass wir es irgendwie alleine schaffen. Wie oft behaupten wir genauso wie die Menschen in Laodicea, wir sind reich und gut versorgt, uns fehlt nichts. Wir sind so weit weg von dem, was wir vorhin gesungen haben, Christ is enough, Jesus ist genug. Nein, uns sind ganz andere Dinge im Leben genug. Die meisten Menschen wollen im tiefsten Innern auf nichts und niemanden angewiesen sein, auch nicht auf Gott. Sie wollen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich damit versichern, dass sie etwas wert sind. Das Lieblingswort aller dreijährigen Kinder ist alleine. Ab dem 5. Schuljahr ist es peinlich, wenn die Eltern einem bei den Hausaufgaben helfen. Und die größte Sorge älterer Menschen ist, sich nicht mehr selbst anziehen zu können. Mir fehlt nichts. Ich brauche keine Hilfe. Leider gibt es diese Haltung auch in Bezug auf Gott. Wir sind zu stolz, um uns in seine Arme fallen zu lassen. Wir reden unsere Glaubensarmut schön. Wir geben uns mit Traditionen zufrieden. Nicht umsonst beginnt Jesus seine Bergpredigt mit den Worten: Selig sind alle, die erkennen, wie arm sie vor Gott dastehen. Und hier sagt er: Ihr wisst überhaupt nicht, wie unglücklich und bejammernswert ihr seid. Ihr seid arm, nackt und blind in meinen Augen. Die Christen in Laodicea waren überzeugt, gute Christen zu sein und alles zu haben. Es reichte ihnen so, wie es war. Sie hatten keine Fragen mehr und sie stellten sich auch selbst nicht mehr in Frage. Sie erlagen ihrer eigenen Selbsttäuschung und merkten noch nicht einmal, dass Jesus nicht mehr unter ihnen war. Den weiteren Versen dieses Sendschreibens ist ja zu entnehmen, dass Jesus inzwischen draußen vor der Tür steht. Darum möchte ich dich im Namen von Jesus fragen: Wo hast du den heißen Glauben an Jesus, der dein ganzes Leben in Anspruch nehmen will, mit dem kalten Lebensstil unserer Wohlstandsgesellschaft gemischt? Aus welchen deiner Lebensbereiche hast du Jesus inzwischen ausgesperrt? Wo steht Jesus vor deiner Tür? Wir haben vorhin gesungen, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Das ist es, was Jesus sich wieder von uns wünscht. Darum hör auf, wie die Christen in Laodicea weiter im Strom der Trends und Meinungen ihrer Stadt dem Tod entgegenzuschwimmen. Sei ein lebendiger Fisch für Jesus. Fall auf. Auch wenn Laodicea bei diesem Check hier vielleicht völlig durchfällt, dürfen wir trotzdem nicht vergessen, dass Jesus als Arzt ja immer noch zur Verfügung steht. Er ist ja da und redet mit uns, weil er seine Gemeinde heilen will. Darum rät er uns, ein paar Dinge bei ihm zu kaufen. Jesus sagt, ich rate euch, von mir reines, im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, dann werdet ihr wirklich reich. Natürlich können wir uns den Glauben nicht mit Geld kaufen. Daher empfiehlt sich an dieser Stelle Jesaja 55 im Ohr zu haben, wo Gott sagt, kauft bei mir Wasser und Getreide ohne Geld. Kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Warum wollt ihr mit Geld bezahlen, das euch nicht nährt? Hört auf mich, dann habt ihr es gut. Alles, was es bei Jesus zu kaufen gibt, ist in Wahrheit immer umsonst. Er schenkt es uns. Das Einzige, was er dafür von uns erwartet, ist, dass wir es im Vertrauen von ihm annehmen. Wir müssen mit leeren Händen zu ihm kommen und das fällt uns oft so schwer. Das Gold Laodiceas hatte einen so guten Ruf. Wer es besaß, dachte, er hätte ausgesorgt. In der Nähe des Flusses wurde immer mal wieder Gold angeschwemmt und die Goldschmiede verstanden es, ein ausgesprochen reines Gold zu schmelzen. Jesus greift hier also nun bewusst auf, was in Laodicea die Hände kribbeln ließ. Er sagt, du denkst, dass du reich bist, aber das Gold wird dich nicht glücklich machen. Hol dir deinen Selbstwert doch lieber bei mir. Deine Sehnsucht und deine Anerkennung, deine Sehnsucht nach Sicherheit, alles, worum du dir so viel Mühe machst, kauf es bei Jesus. Alles, wonach du so begierig bist, hält Jesus für dich bereit und das sogar in einem ganz anderen Maß und einer viel besseren Qualität. Die Frage ist, ob du das glauben kannst. Glaubst du, all das bei Jesus zu finden? Glaubst du, dass er deine geistliche Armut stillt? Dass er deine Seele reich macht, dass er dir die Anerkennung gibt, nach der du dich sehnst? Stell dir nur mal vor, was für eine Gelassenheit und Ruhe in dein Leben einkehren könnte, wenn du das glaubst. Wie viel Kraft hättest du übrig für die Dinge, zu denen dich Jesus immer schon gebrauchen wollte? Oder können wir uns das als ganze Gemeinde vorstellen, wie das unser Miteinander verändern würde, wenn wir all diese Suche nach Ehre und Einfluss und Rechthaberei endlich lassen würden? Jesus will, dass wir uns wieder auf die unvergänglichen und geistlichen Dinge konzentrieren. Wir können mit unserem Geld und unserer Kraft unvergängliche Schätze im Himmel sammeln. Diese Schätze kann uns dann niemand mehr nehmen. Sie sind rein und kostbar und ein Zeichen echten Glaubens. Und Jesus sagt, kauft euch auch weiße Kleider, damit ihr nicht nackt dasteht und euch schämen müsst. Die Färber von Laodicea hatten eine berühmte schwarze Wolle auf den Markt gebracht. Ihre Trimita, eine schwarze Tunika, wurde gerne getragen und als Oberbekleidung in alle Welt exportiert. Indem Jesus hier mit den Farben der Kleider spielt, legt er den Finger in eine offene Wunde. Manche Herzen von Gemeindegliedern sind genauso dunkel geworden wie ihre schwarze Tunika. Sie wissen zwar, dass Jesus Schuld vergibt, aber sie haben seine Vergebung schon lange nicht mehr in Anspruch genommen. Sie glauben, dass sie das nicht nötig haben. Leider sind die Leute in Laodicea nicht die einzigen, die so handeln. Es steckt in jedem von uns drin, dass wir unsere Fehler und Schwächen lieber verstecken, als sie zu bekennen. Wir legen uns eine harte Schale zu, damit andere nicht unser verletztes Inneres sehen. Wir tragen tolle Outfits, damit andere unsere Traurigkeit nicht erkennen. Aber Jesus sieht tiefer. Vor ihm können wir nichts verstecken. Er sieht, wie arm und nackt wir uns oft vorkommen, und er bietet uns seine Hilfe an. Jesus hat mit seinem Blut einen sehr hohen Preis für unsere Schuld bezahlt. Aber statt nun bei uns abzukassieren, verschenkt er seine Gnade und Vergebung an jeden, der kommt. Jesus bietet dir ein weißes Kleid als Zeichen an, dass dir alle Schuld vergeben wurde. Um es zu kaufen, reicht kein Geld der Welt aus, aber ein einfaches Schuldbekenntnis. Darum lade ich dich ein, deine Schuld ganz neu Jesus zu bekennen. Er vergibt wirklich alles. Und dann zieh die Vergebung wie ein Kleid an und lebe auch als einer, dem vergeben wurde. Du bist frei. Freigesprochenen zog man früher weiße Gewänder an, um ihre Unschuld zu zeigen. Und sie zogen fröhlich durch die Stadt, denn das Gefängnis lag endlich hinter ihnen. Und genauso fröhlich darfst du aus diesem Gottesdienst gehen. Jesus spricht dich frei. Johannes sagt, wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Von jedem. Und Jesus sagt, kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. In der trockenen Westtürkei wurde viel Staub auf den Straßen aufgewirbelt. Immer wieder führte das zu schlimmen Augenentzündungen. Doch die Mediziner in Laodicea hatten dagegen eine Augensalbe entwickelt. Tephra-Phrygia war in der ganzen damaligen Welt bekannt. Und die Ärzteakademie experimentierte weiter und wurde sehr gelobt. Doch was hilft die beste Augenheilkunde, wenn der Blick für die wirklich wichtigen Dinge im Leben verloren gegangen ist, wenn man immer wieder sagt, ich brauche nichts? Schon der kleine Prinz des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry stellte fest, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und so bittet Paulus, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Nur durch Jesus kannst du erkennen, wozu du berufen bist. Er will nicht, dass du dir selbst genug bist. Er möchte dich in dieser Welt gebrauchen. Und Jesus hat herrliche Dinge für dich vorbereitet, die du aber nur mit seiner Hilfe erleben wirst. Es sind Dinge, die dir Erfüllung, Freude und Frieden bringen. Aus dir heraus bist du blind dafür. Darum nimm dir die Augensalbe von Jesus, damit du erkennst, dass der Satz, ich habe genug und brauche nichts, eine fatale Selbstlüge ist. Ohne Jesus wirst du das wahre Leben niemals finden. Und nimm dir die Augensalbe von Jesus, damit du erkennst, dass du die Geschwister in der Gemeinde dringend brauchst. Jesus hat das so angelegt, dass niemand von uns das Ziel in seiner Herrlichkeit alleine erreichen wird. Und wenn du schon mal Augentropfen vom Arzt verschrieben bekommen hast, dann warst du sicherlich froh, jemanden an deiner Seite zu haben. Das ist nämlich ganz schön schwierig, die Augentropfen alleine zu nehmen. Immer wenn man die Flasche gerade drückt, schließt sich das Auge automatisch. Viel besser ist es daher, einen Freund an der Seite zu haben, der die Flasche nimmt. Da musst du nur noch die Augen aufmachen und den Tropfen fallen lassen. Wir brauchen einander, um uns beim Sehen zu helfen. Wir brauchen einander, um uns im Glauben zu ermutigen. Wir brauchen einander, um uns zu zeigen, dass wir nicht verrückt sind. Und wir brauchen einander, um uns immer wieder gegenseitig auf dem richtigen Weg zu halten. Der Glaube ist daher keine Privatsache. Und was das Wort Gottes sagt, ist sicher auch nicht die Sache ganz privater Auslegung. Es muss in der Gemeinschaft geprüft werden. Darum ermahnt Jesus jeden von uns, kauf von mir Salbe, damit du sehen kannst. Wenn wir sie verschmähen, werden wir blind bleiben mit fatalen Folgen. Denn Jesus ruft, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Hier stehen wir vor dem Herz dieses Textes. Wir hören den Herzschlag der Liebe Gottes. Die Gemeinde in Laodicea hat Jesus vor die Tür gesetzt, aber er bleibt bei ihm. Er klopft weiter an die Tür, weil er nie jemanden aufgibt. Bei den Zuständen in Laodicea hätte Jesus auch das Recht, sich mit einem wuchtigen Tritt mal wieder Einlass zu verschaffen und mal aufzuräumen. Aber nein, er klopft an, auch bei dir. Er steht an deiner Tür deines Herzens und bittet um Einlass. Der englische Maler William Holman Hunt hat dazu ein Bild gemalt. Es hängt heute in der St. Paul's Cathedral in London. Es zeigt Jesus, wie er vor einer Tür steht, die völlig von Efeu überwuchert ist. Er steht vor der Tür und klopft an. Das Merkwürdige dabei ist, die Tür hat gar keine Klinke. Ein Kritiker hat das mal dem Künstler vorgeworfen, worauf Hunt antwortete, nein, nein, ich habe die Klinke nicht vergessen. Das war meine volle Absicht, das so zu malen. Denn an der Tür unseres Herzens gibt es nur eine Klinke und die ist auf der Innenseite. Es ist unsere Sache, die Tür zu öffnen und Jesus in unser Leben wieder reinzulassen. Jesus drängt sich niemals auf. Wir haben die Freiheit zu entscheiden. Aber wenn du die Tür öffnest, dann verspricht er dir, ich werde bei dir einkehren. Ich will mit dir essen. Dieses gemeinsame Essen ist ein Symbol für die Freundschaft, die Jesus allen anbietet, die ihm die Tür zum Leben öffnen. Dabei ist wichtig, dass Jesus dir den Tisch deckt. Du musst nichts zum Essen beisteuern. Du musst nichts dafür tun. Er lädt dich als Gastgeber ein. Allerdings übernimmt er damit auch die Kontrolle. Er ist ab sofort der Herr in deinem Haus. Aber was könnte es Besseres geben, als den Sohn Gottes zum Freund zu haben? Er wird all deinen Mangel und deine Sehnsucht stillen. Mit ihm wirst du nie mehr arm, nackt und blind sein. Er wird dich neu beleben, damit du nicht mehr lau bist. Er wird dich verändern. Die Bibel spricht davon, dass sich der Geist Jesu zu einem liebevollen, friedvollen, geduldigen und treuen Menschen machen wird. Im Grunde versuchen wir doch unser ganzes Leben lang, die Scherben unseres Lebens zusammenzukehren und etwas Gutes daraus zu formen. Aber wir schaffen das nicht. Wir sind dazu von alleine nicht in der Lage. Doch Jesus kann diese Scherben zusammensetzen und uns heilen. Denn er allein weiß, wie wir als Ebenbilder Gottes ursprünglich aussahen. Diese Veränderung geschieht meistens nicht von heute auf morgen, aber sie passiert. Darauf kannst du dich verlassen. Und am Ende wirst du glücklich neben Jesus auf seinem Thron sitzen. Denn Jesus verspricht, alle, die durchhalten und den Sieg erringen, erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Sendschreiben mit der allerschärfsten Verurteilung endet mit der höchsten Belohnung. Obwohl Jesus nichts Gutes mehr über Laodicea sagen kann, gibt er diese Gemeinde nicht auf. Obwohl er draußen vor der Tür stehen muss, bietet er Laodicea den Platz neben ihm auf dem Thron an. Im Judentum wurde gelehrt, dass im Himmel niemand sitzt als Gott allein. Alle anderen müssen stehen. Auf diesem Hintergrund erhält diese Verheißung eine Steigerung, die alles uns Vorstellbare weit übersteigt. Wer siegt und bis zum Ende durchhält, der wird mit Jesus ewig herrschen. Er wird nicht nur hier und da im Kleinen und Verborgenen mal Abendmahlsgemeinschaft mit Jesus erleben, er wird vor aller Welt als Mitregent eingesetzt. Wer Ohren hat, soll darum gut zuhören, was der Geist den Gemeinden sagt. Denn es lohnt sich, auf die Last-Minute-Angebote des Herrn einzugehen. Noch ist die Chance, dein Leben neu zu ordnen. Ein bisschen wohltemperierte, laue Frömmigkeit wird nicht reichen, um den Sieg zu erringen und im Himmel Platz zu nehmen. Noch kannst du erkennen, dass nur ein Ziel in deinem Leben deine ganze Kraft und Hingabe wert ist. Und das ist Jesus. Es gibt keinen besseren Herrn und Freund als ihn. Amen.